1557 in Florenz. Sein Auftraggeber ist der Herzog von Florenz, Cosimo de Medici. Eine etwas verworrene Geschichte. Der Herzog nämlich will seine Tochter Maria mit dem Sohn des Herzogs von d'Este verheiraten. Sie aber flüchtet mit ihrem Liebhaber Malatesta. Jetzt ist sie wieder zu Hause, verlassen und schwanger. Und im Nachlass des Malers wurde ein frivoles Gemälde von Maria gefunden, das keinesfalls in falsche Hände gelangen darf. Cosimos Cousine Katrin, die Königin von Frankreich, will es unbedingt haben, um ihren Cousin damit öffentlich zu blamieren. Viele Intrigen also. Jetzt geht's weiter.
Benvenuto Cellini an Piero Strozzi, Marschall von Frankreich.
Florenz, den 2. Mai 1557. Eurem Haudegen die Pest an den Hals. Er wollte die Genesung von Bacchiaca partout nicht abwarten. Und so musste ich ihn zur Wohnung des alten Malers begleiten, in der Dämmerung. Denn wegen der Sperrstunde war es viel zu gefährlich, nachts auf die Straße zu gehen. Einzig bewaffnet mit einem Kapuzenumhang und meiner Unerschrockenheit. Denn es fehlte mir an Überzeugung bei einem so gewagten Unterfangen. Was erhoffte er sich? Hineinzugelangen war natürlich ein Kinderspiel, denn kein Türschloss widersteht einem Schmied von meinem Schlag. Ich wusste, wo ich das Gemälde versteckt hatte, und wir konnten den Alten auf seinem Lager stöhnen hören. Aber was glaubt ihr, was dann geschah? Bacchiaca war krank, aber er war nicht taub. Er hatte uns gehört, wie wir in der Werkstatt umhergingen, und er war auch nicht zu schwach, um sich von seinem Lager zu erheben. So stand er verdutzt vor uns auf der Türschwelle, mit fiebrigem Blick, mit herabgefallener Kinnlade, eine Nachtmütze auf dem Kopf. »Benvenuto«, sagte er, denn ich hatte meine Kapuze heruntergenommen, weil sie mich störte und ich darunter kaum Luft bekam. Ich war dabei, ihn zum Schweigen zu bringen, indem ich ihm eine Ansprache hielt, ähnlich der, die ich ihm bei meinem unglaublichen Husarenstück im Palazzo verpasst hatte. Schon kam mir die Mischung aus beruhigenden Worten und unmissverständlichen Drohungen auf die Zunge, als plötzlich euer Scoronconcolo, ich nenne ihn immer den Scoronconcolo, denn er wollte mir nie seinen Namen verraten, seinen Dolch zog und auf Bacchiaca einstach, der röchelnd zusammenbrach. Der Schwachkopf, als ob wir noch eine weitere Leiche gebraucht hätten. Zu allem Unglück, als wollte Gott uns für die Dummheit eures Mannes zur Rechenschaft ziehen, hörten wir, noch bevor der Körper des Alten auf dem Boden aufgeschlagen war, Schritte im Treppenhaus. Die Wachmänner. Durch welchen unglaublichen Zauber konnten sie so schnell zur Stelle sein? Und damit nicht genug. Inmitten des Klirrens von Waffen und Rüstungen, das ihr Getrampel begleitete, erkenne ich eine Stimme. Die Stimme dieses Hurenbocks war Vasari. Angesichts des am Boden mit dem Tod ringenden Bacchiaca und des Goronconcolo, dem das Wort Mörder auf die Stirn geschrieben schien, war es für mich zu spät, diesem Kläffer etwas vorzumachen, indem ich ihm meine Version aufgetischt hätte. Im Moment treffe ich eine Entscheidung und beschließe mein weiteres Vorgehen. Kräftig zuschlagen, schnell weglaufen. In solchen Fällen entscheidet allein die Entschlossenheit über den Erfolg. Kaum beugen sich die Wachen über den Leib des armen Francesco, mache ich einen großen Sprung wie eine Dogge. Zweien von ihnen schneide ich mit meinem Dolch den Hals durch. Dann stürze ich mich auf den dritten, der an der Tür stehen geblieben war. Verängstigt von meiner wilden Miene und dem Anblick meiner blutigen Dolchklinge, weicht er zurück und fällt hintenüber. So konnte ich auf wundersame Weise dem Bargello entgehen. Eine unglückliche Verkettung von widrigen Umständen hat verhindert, dass ich das Gemälde an mich nahm. Und glaubt mir, das ist ein harter Schlag gegen meine Ehre, denn ich hatte mich euch und der Königin von Frankreich gegenüber dafür stark gemacht. Aber wie ihr seht, ist es nicht meine Schuld. Bleibt zu hoffen, dass euer Scoronconcolo das Zeitliche gesegnet hat oder, falls er festgenommen wurde, den Mund hält. Sonst ist es um mich geschehen. Ich bin mir einigermaßen sicher, dass Vasari mich im Eifer des Gefechts nicht erkannt hat, denn meine Bewegungen waren zu schnell für das menschliche Auge.
Giorgio Vasari an Michelangelo Buonarroti.
Florenz, den 2. Mai 1557. Ungelogen 10-mal habe ich Borghini meine Geschichte erzählt. Doch immer kann ich kaum begreifen, was mir da passiert ist, und er noch weniger. Mit offenem Mund hört er mir zu und nimmt mich in den Arm. Vincenzo ist zwar ein Freund von mir, aber er ist kein Maler. Und mir zittert immer noch die Hand. Die Schulter tut mir weh. Meine Wange brennt. Aber euch will ich doch die unglaublichen Ereignisse von heute Morgen berichten. Euch, dem Gesandten Gottes auf Erden, mit allen Tugenden begabt, auch der des Zuhörens, also des Sehens aus der Ferne. Im Morgengrauen also ging ich zu Francesco Ubertini, genannt Bacchiacca, den ihr vielleicht noch erinnert. Ein Schüler von Pietro Perugino, sehr geschickt in der Darstellung kleiner Figuren, mit einem Sinn fürs Groteske, was wohl der Grund dafür ist, dass Herzog Cosimo ihn häufig mit der Ausschmückung seines Mobiliars beauftragt. In der festen Überzeugung, dass Bacchiacca nichts mit der Sache zu tun hat, nahm ich bloß zwei Wachmänner mit, was genügen sollte, seine Werkstatt zu durchsuchen, denn es ging uns ja immer noch vor allem darum, das verschwundene Gemälde wiederzufinden. Als wir nun bei ihm zu Hause ankamen, hörten wir einen eigenartigen Lärm, wie wenn eine Kiste auf den Boden fiel, und fanden die Tür offen. Wir folgten seinem Röcheln und fanden Francesco im Todeskampf, einen Dolch in der Brust. Doch wie ich mich über ihn beuge, um ihm zu helfen, höre ich eine zweite Klinge durch die Luft pfeifen, die in den Rücken eines meiner beiden Wachmänner eindringt. Vor meinen Augen fällt er tot um. Ich habe kaum Zeit aufzublicken, um zu erfassen, woher der Angriff kam. Da kommt eine dritte Klinge, schrammt mir über die Wange und bohrt sich in ein Gemälde, das einen jungen Lautenspieler darstellt, vor einem verschneiten Gebirge in Sfumato und Pferden, die eine Cupido-Statue ziehen. »Kleiner Cupido, konntest du mir nicht deinen Bogen leihen?« Der zweite Wachmann und ich erkennen, dass wir in Lebensgefahr sind, und werfen uns hinter einen Stapel Bilder. Da hören wir aus einer anderen Ecke der Werkstatt den Schritt eines Mannes, der zur Tür stürzt. Der Wachmann rappelt sich hoch, um ihn festzuhalten, und zielt auf ihn mit seiner Armbrust. Doch von dort, wo wir den ersten Hieb bekommen hatten, empfängt nun er einen Dolchstoß mitten in die Gurgel. Ich sehe noch jemanden flüchten. Ich höre ihn die Treppe hinunterrennen, wahrscheinlich ein Spitzel, ein kleines Licht wohl, verschreckt von dieser Wendung der Dinge. Aber ich erkenne auch, dass der Mörder, der gerade drei Männer umgebracht hat, noch in der Werkstatt hockt und dass gleich ich sein nächstes Opfer werde. Mein letztes Stündlein hat geschlagen. Was ich nun hinter meiner zufälligen Deckung höre, lässt keinen Zweifel mehr. Ein schwerer Schritt bewegt sich durch die Werkstatt, langsam, drohend. Die Hand des toten Wachmannes neben mir umklammert noch seine Armbrust. Ich möchte sie nehmen, aber die Faust bleibt geschlossen. Die Finger muss ich einzeln wegbiegen, nur der Daumen widersteht. So reiße ich ihm den Handschuh ab und bekomme die Waffe endlich zu fassen. Ohne Überlegen springe ich auf und will schießen. Aber das Gerät hat sein Gewicht, und da ich nie zuvor mit so etwas hantiert hatte, rutscht mir der Bolzen aus der Führung und ich stehe verdutzt einem Riesen gegenüber, dessen ausgemergeltes Gesicht mit Bartstoppeln, einer Narbe unter dem Auge und einer von einem zurückliegenden Nasenbeinbruch völlig platten Nase mir vollkommen unbekannt ist. Ich habe kaum Zeit, den Schein einer Flamme wahrzunehmen, da höre ich schon das Knistern der Lunte und gleich darauf eine Explosion. Ein brennender Schmerz in der Schulter, die Beine knicken mir ein und ich finde mich hinter dem Stoß Bilder wieder, die mir als Schutzschild dienten. Doch während ich zurückkippe, stoße ich diese schwankende Pyramide um und da sehe ich das Gesicht von Signorina Maria über dem entblößten Hals unserer Venus. Hatte demnach Bacchiacca, den ich immer noch sanft röcheln hörte, das Gemälde aus dem Vestibül gestohlen? Aber wie hatte er es denn aus dem Palazzo schaffen können? Es blieb mir kaum Zeit, mich darüber zu wundern, denn ich hörte den Mörder schon seine winzige Hakenbüchse mit Pulver stopfen. Da der Mann wusste, dass er entdeckt war, traf er keinerlei Vorkehrungen mehr, sein Tun zu verbergen. Er wusste, dass ich allein war, allerdings mit einer Armbrust bewaffnet. Und auch wenn er meine erbärmliche Ungeschicklichkeit hätte bemerken können, wollte er wohl jedes Risiko vermeiden und mich mit einem Schuss erledigen. Wieder das Knistern der Lunte. Von welcher Seite würde er kommen? Oder würde er mit einem Schritt über den Bilderstapel steigen und über mich herfallen? Ich durfte die Antwort nicht abwarten, sonst drohte mir der sofortige Tod. Ich hatte ein heftiges Ziehen in der Schulter und mir war schwindlig, aber es gelang mir, den Bolzen aufzuheben und in die Armbrust zu schieben. Glücklicherweise fiel mir eine Skizze von Leonardo ein, die ich früher einmal gesehen hatte. Ich wusste, dass man die Schnur straffen muss, um die Mechanik zu spannen, was mir mit schier übermenschlicher Anstrengung auch gelang. Das Folgende ereignete sich blitzartig, auch wenn es mir vorkam wie 100 oder gar 200 Jahre. Halb liegend tauchte ich, die Waffe am ausgestreckten Arm haltend, aus meinem Versteck auf. Ich sah, wie der Mann die Seine auf mich richtete, blickte in das schwarze Auge des Laufs und nahm wahr, wie die Lunte aufbrannte. Und genau in diesem Augenblick ereignete sich das übernatürliche Schauspiel. Der Mann, der mich bedrohte, das Zimmer um ihn herum, die Zeichnungen, das Mobiliar, die Rahmen an den Wänden, die Leinwände, die Gestelle, die Staffeleien, die Farbkleckse am Boden, der eine tote Wachmann vorne, der andere im Hintergrund, Bakiaka im Sterben, ich hörte sein Röcheln nicht mehr und auch sonst nichts, all das kam mir vor wie ein makellos komponiertes Gemälde. Aber das ist noch nicht alles. Ich sah Linien sich im Raum abzeichnen, die ein vollkommenes geometrisches Gitter bildeten. Und ich erkannte das Alberti-Schema wieder. Die Pyramide aus Strahlen, die alle auf einen Punkt zu laufen. Vor meinen Augen nahmen die Gesetze der Perspektive Gestalt an, so präzise, als hätte ich sie selbst mit dem Lineal gezeichnet. Ich erfasste die Oberfläche der Dinge, denn was ich da mit Tiefenschärfe sah, war nicht mehr die Wirklichkeit, oder vielmehr doch. Aber ich sah sie wie durch die Kamera obscura des Signor Brunelleschi. Sein Name sei für alle Zeiten gepriesen. Und so erschien mir die Welt eine Sekunde lang wie eine glatte Oberfläche, geschickt mit Kästchen überzogen, in der bestechenden Klarheit jener Theorie, die uns von den größten Talenten enthüllt wurde, von Brunelleschi, Alberti, Masaccio. Seid gerühmt, denn ihr seid die Zierde der unsterblichen Toskana. Und so, während der Mann das Feuer auf mich eröffnete, denn die Lunte war, wie gesagt, kurz davor, ganz aufzubrennen, auch das nahm ich glasklar wahr, sah ich den Fluchtpunkt auf seine Stirn gezeichnet, wie von Alberti selbst, und sprach mir mit dem Aufsagen der Worte des großen Meisters Mut zu. »Umsonst spannst du den Bogen, wenn du noch nicht weißt, wohin du den Pfeil lenken willst.« Und ich wusste es in diesem Augenblick. Ich löste meinen Schuss aus und der Bolzen aus meiner Armbrust folgte einer makellosen Flugbahn, die mein Geist kalkuliert und die eine unsichtbare Hand in die Luft gezeichnet hatte, und bohrte sich ihm exakt zwischen die beiden Augen. Er taumelte rückwärts, sein Schuss ging ins Leere, und für mich war es, als weckte mich die Explosion aus einem langen Sekundentraum. Aber ich hatte nicht geträumt. Ich hatte mich an die Perspektive erinnert. Und daher noch etwas, was ich euch, verehrter Meister, vortragen möchte. Haben wir in unserem Durst noch einer neuen Malweise, mit der sich die Vollendung, zu der unsere Väter gelangt sind, übertreffen oder zumindest umgehen lässt, haben wir bei all dem nicht aus dem Auge verloren, was genau das Entscheidende dieser Vollendung war? Heute, da er mir das Leben gerettet hat, fühle ich mich undankbar, dass ich einmal geschrieben habe, Paolo Uccello habe sich mit seinen Forschungen zur Perspektive die Begabung und die Gesundheit ruiniert. Und wie grausam kommt mir Donatello vor, der sich über seinen Freund lustig machte mit Zwischenrufen und Gelächter. »Hey, Paolo, du mit deiner Perspektive opferst das Gewisse dem Ungewissen. All das hilft nur den Intarsienmeistern.« Inzwischen glaube ich genau das Gegenteil. Es gibt nichts Gewisseres als die Perspektive, nichts Wesentlicheres, nichts Ewigeres. Sie allein hat mehr als alle Schlachten und alle Dichtungen und alle Abhandlungen von Machiavelli oder Castiglione unsere Toskana unsterblich gemacht, mit dem Ergebnis, dass von uns in Jahrhunderten und Aberjahrhunderten, von China bis Amerika, noch die Rede sein wird. »Oh, was für eine liebliche Sache ist doch die Perspektive«, begeisterte sich Signor Uccello über seine Studierstube, in der er arbeitete, wenn seine Frau ihn mitten in der Nacht rief. Und wahrlich, wenn sie für ihn lieblich war, so war sie denen nicht weniger nützlich, die sich dank seiner nach ihm darin geübt haben. Das alles hat mir mein Missgeschick heute Morgen wieder ins Bewusstsein gerufen, und daran wollte ich euch teilhaben lassen. Verzeiht eurem Freund, verehrter Meister, diese vom Fieber diktierte Herzensergießung.
Vincenzo Borghini an Giorgio Vasari.
Nach der schrecklichen Gefahr, der ihr durch ein Wunder entronnen seid, und ungeachtet der Leichen, die sich um uns herum anhäufen, oder eigentlich genau wegen all des Mordens, das bei den Leuten eurer Zunft grassiert, kann ich euch nur dringend raten, eure ganzen Baustellen im Palazzo Vecchio, im Palazzo Pitti und sonst wo ruhen zu lassen und euch etwas Ruhe zu gönnen in eurer Wohnung in Arezzo. Leider obliegt es euch, dieses verrückte Durcheinander zu entwirren, zu dem, wie ich befürchten muss, mein Lieber, auch ich meinen Teil beigetragen habe. Hier ein Brief, den Bronzino nach Rom geschickt hat und den der herzogliche Geheimdienst abgefangen und mir während eurer Abwesenheit ausgehändigt hat. Sagt mir, ob ihr dasselbe daraus lest, wie ich.
Angelo Bronzino an Michelangelo Buonarroti.
Florenz, den 4. Mai 1557. Wenn ihr, verehrter Meister, diese Zeilen in Händen haltet, ist mein Sandrino bereits unterwegs nach Rom, wo er ganz gewiss sicherer ist als hier. Ich weiß, unter was für einem Joch der Papst euch ächzen lässt. Ich weiß um die 1000 Schikanen, die er euch in den Weg legt, aber zumindest seid ihr noch nicht vom Galgen oder vom Scheiterhaufen bedroht. Euch ist es zu verdanken, dass Sandro die Stadt über denselben geheimen Weg verlassen konnte, den uns zu offenbaren ihr bereits die Güte hattet, um die Flucht des Handwerkers zu ermöglichen. Und so sehr mir das Herz schwer ist von seinem Abschied, so leicht wird es mir bei dem Gedanken, dass jede weitere Meile, die sich zwischen Sandro und Florenz legt, sich auch zwischen ihn und den Wahnsinn legt, der diese verfluchte Stadt zu seiner neuen Heimstatt erkoren hat. Vorgestern wurde Bacchiacca tot aufgefunden. Es heißt, Vasari habe ihn umgebracht. Sandro ist in der Nacht aufgebrochen mit einer Geldbörse, die ich ihm gegeben habe als einzigen Gepäck, und ein paar Pinseln, nicht einmal ein Pferd hat er. Nicht Gott vertraue ich den an, der mir mehr bedeutet als sein Sohn, sondern euch, Meister, denn ich kenne euer gutes Herz, und ich habe mir sagen lassen, dass der junge Mann bei seinem vorigen römischen Aufenthalt durch seine empfindsame Art eure Sympathie wecken konnte. Außerdem vermute ich, dass seine vielversprechende Kunstfertigkeit euch für ihn eingenommen hat. Überhaupt gibt es niemanden auf Erden, den er mehr als euch bewundert, nicht einmal mich. So wage ich die Annahme, dass ihr ihm eure Freundschaft und, noch wichtiger, eure schützende Hand nicht verweigert. Hier spricht ein Verzweifelter zu euch. Nehmt euch seiner an. Rettet meinen Schüler. Verehrter Meister, er ist mein ganzes Erbe und insofern auch das eure.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Florenz, den 6. Mai 1557. Wo seid ihr, mein Freund? Ich hätte euch so gerne im Palazzo angetroffen, fand dort aber nur eure Botschaft vor. Bronzinos Brief habe ich gelesen. Und ich glaube zu verstehen, was sich in eurem Kopf abspielt, wo es fiebriger zugeht als in meinem. Demnach hat der, den man in Rom wähnte, vielleicht die Gelegenheit gehabt, Pontormo umzubringen, denn er hatte die Möglichkeit, in die Stadt zu kommen, ohne durch die Stadttore zu müssen, also von niemandem bemerkt. Aber Vincenzo, das kann doch nicht sein. Der große Michelangelo hätte doch nicht länger als einen Tag fort sein können, ohne dass man sich beunruhigte. Nun hätte er aber mindestens 2 Tage gebraucht, um die 200 Meilen zu durchmessen, die ihn von Florenz trennen, und dann wieder zurück nach Rom. Und diese Annahme gilt nur für einen robusten Mann in den besten Jahren und bei guter Gesundheit. Er aber ist ein ehrwürdiger Greis von 82, der seit 25 Jahren keinen Fuß mehr in seine Geburtsstadt gesetzt hat und der sich obendrein in seinen Briefen seit vielen Jahren über die eigene Hinfälligkeit beklagt. Er bräuchte dafür eine ganze Woche. Ich lasse diesen Brief zu den Innocenti bringen, in der Hoffnung, dass ihr, egal was für Geschäfte euch festhalten, euch frei machen und euch mit mir treffen könnt.
Vincenzo Borghini an Giorgio Vasari.
Florenz, den 6. Mai 1557. Ehrlich gesagt bereiten mir eure Nonnen von Arezzo einiges Kopfzerbrechen. Stellt euch vor, sie klagen über die Enge der Zellen, die sie zu mehreren nutzen müssen, weil wir nicht genügend Plätze haben. Dachten sie etwa, sie seien Herbergsgäste? Überhaupt nehmen sie alles zum Anlass, ihren Widerspruchsgeist zu proben, bis hin zur Weinration, die sie im Refektorium unentgeltlich kredenzt bekommen und die sie für unzureichend halten. Und jetzt verlangen sie auch noch eine Wand, an der sie sich dem Jeu de Paume widmen können, das wohl in Siena die Beschäftigung ihrer Mußestunden war. Diesen Beginn des Aufstands will ich im Keim ersticken, bevor sich das im ganzen Waisenhaus ausbreitet. Und aus diesem Grund kann ich mich nicht sogleich in den Palazzo begeben. Allerdings ist das, was uns hier beschäftigt, so wichtig, als dass ich euch bis heute Abend, denn ich treffe euch in der Schenke an, nicht wahr, ohne Antwort lassen könnte. Und so nehme ich mir kurz die Zeit, diese Nachricht an euch zu kritzeln. Nichts liegt mir ferner als Verdächtigungen, und ihr, Signor Giorgio, bringt mich erst auf Gedanken, auf die ich nie gekommen wäre. Wer könnte sich vorstellen, dass unser Universalgenie, das der Herr des Himmels außer mit all den anderen Begabungen auch mit wahrhaft moralischer Haltung, verschönert durch sanfte Poesie, ausgestattet hat, so dass die Welt ihn als ihren einzigartigen Spiegel ansieht und bewundert, zu einem solch schrecklichen Verbrechen in der Lage wäre? Da wir indessen gemäß euren eigenen Regeln alle Denkbarkeiten mit kühler Logik in Betracht ziehen müssen, kommt mir in den Sinn, was ich neulich in der Schenke gehört habe. Als seinerzeit Lorenzo il Magnifico krank wurde und am Rande des Todes war, drängten sich natürlich seine Freunde an seinem Bett und ebenso eine Vielzahl von Höflingen, darunter ein gewisser Aldo Brandino, der sich rühmte, in 7 1/2 Stunden aus Rom herbeigekommen zu sein. Damals machte man sich über ihn lustig und verbuchte diese Prahlerei unter höfischer Anbiederung. Aber offenbar wollte der Mann nie davon abrücken. Und mir, der ich gewiss wenig weiß über die Reitkunst, denn ich kann allenfalls 20 Meilen auf meinem Esel zurücklegen, mir scheint es zumindest rechnerisch nicht ausgeschlossen, die Entfernung zwischen den beiden Städten in so kurzer Zeit zurückzulegen. Wenn man also die Geschichte dieses Aldo Brandino für wahr hält, dann wird in unserem Fall das Unmögliche theoretisch möglich, in 8 Stunden von Rom nach Florenz zu gelangen. 8 Stunden, um in San Lorenzo einzudringen, Pontormo umzubringen und sein Fresko zu übermalen, einschließlich des Aufziehens von frischem Putz, und 8 Stunden für den Rückweg nach Rom. Ihr habt also doch recht. Das Ganze ist natürlich reine Spekulation, denn es würde voraussetzen, dass ein solcher Ausflug ohne auch nur eine einzige Minute des Ausruhens vollzogen würde, was bereits für einen jungen Mann wie Aldo Brandino unwahrscheinlich war. Und bei ihm war ja vom Rückweg noch gar nicht die Rede. Erst recht also für einen ehrenwerten Greis wie Signor Buonarroti, selbst wenn er Gottes Gesandter auf Erden wäre, was er offenbar eurer Überzeugung nach ist.
Giorgio Vasari an Cosimo de' Medici, Herzog von Florenz.
Florenz, den 8. Mai 1557. Ich werde eurer Exzellenz nicht sagen, was über das hinausgeht, was ich weiß und sagen kann. Jedoch werde ich euch, der Wahrheit verpflichtet und nichts als der Wahrheit, mitteilen, was ich für gewiss halte und gelegentlich auch, was ich für wahr halte, ohne in jedem Fall absolut sicher zu sein, denn es ist fast unmöglich, in einer so verwickelten Angelegenheit jeglichen Irrtum auszuschließen. Erstens, das Gemälde ist vernichtet worden, gemäß dem Wunsch eurer Durchlaucht. Zweitens, Signor Francesco Ubertini, genannt Bacchiacca, bei dem das Gemälde gefunden wurde, schwebt immer noch zwischen Leben und Tod und konnte nicht vernommen werden. Jedenfalls ist erwiesen, dass Bacchiacca fast täglich im Vestibül eurer Exzellenz tätig war, wo ich selbst ihn häufig antraf und wo mehrere Zeugen behaupten, ihn bei verschiedensten Gelegenheiten allein gelassen zu haben. Daraus erhält, dass man ihn mit Fug und Recht für den Dieb des Gemäldes halten kann, wobei er eine List anwandte, die wir noch nicht aufgeklärt haben. Drittens, die Identität des Angreifers, der die beiden Wachmänner getötet hat, ist weiterhin unbekannt. Aber seine Kleidung und seine Fähigkeit im Umgang mit den Waffen legen nahe, dass es sich um einen Söldner, einen Soldaten oder Deserteur handelt, vielleicht auch um einen Berufsmörder. Sein Begleiter hat keine Spur hinterlassen. Doch die Tatsache, dass er flüchtete und seinen Mittäter zurückließ, in einem Augenblick, wo die beiden realistische Aussicht darauf hatten, im Kräftespiel die Oberhand zu erlangen, lässt vermuten, dass sie nicht Mannschaftskameraden waren und sich kaum kannten, jedenfalls wohl noch nicht lange. Viertens ist das Gemälde tatsächlich das Werk von Pontormo und von keinem anderen. Seine Motive bleiben im Dunkeln, scheinen aber mit einer Art Verbitterung zusammenzuhängen, die er wohl gegenüber Eurer Exzellenz entwickelt hat, womit er seinem Herrn und Wohltäter wenig Dankbarkeit bezeigt. Außerdem war der alte Maler nicht mehr ganz bei Sinnen, und aus seiner Umgebung war übereinstimmend zu hören, dass er geistig abbaute, was sich in wachsendem Grimm gegen alle und jeden niederschlug. Allerdings scheint Pontormo nicht die Absicht gehegt zu haben, Eurer Exzellenz zu schaden, indem er das Gemälde herumzeigte, sondern hielt diese Ausgeburt der Frechheit in seiner Werkstatt versteckt. Das gilt wohl nicht in gleicher Weise für Bacchiacca. Warum, für wen hat er sich die Mühe gemacht, das Gemälde zu stehlen? Die wahrscheinlichste Annahme ist die eurer republikanischen Feinde. Ganz gleich, ob sie von den Fuorusciti draußen geschickt wurden oder sich in der Stadt heimlich zusammengerottet haben. Waren es diese, die Pontormo getötet haben? Nichts erlaubt, dies zu behaupten, denn die Annahme einer republikanischen Verschwörung würde nicht erklären, warum das Fresko in San Lorenzo übermalt wurde. Was diesen Aspekt des Rätsels angeht, so kann ich euch zumindest versichern, dass Bronzino außer Verdacht ist. Ebenso wie sein Lehrling Allori. Uns bleibt zu hoffen, dass Bacchiacca sich so weit von seinen Verletzungen erholt, damit man ihn vernehmen kann. Im Augenblick ist er mehr tot als lebendig. In der Zwischenzeit muss ich eine andere Spur verfolgen, die Signor Borghini in seiner gewohnt entsagungsvollen Art uns aufzunehmen gestattet hat.
Cosimo de' Medici, Herzog von Florenz, an Giorgio Vasari.
Florenz, den 9. Mai 1557. Du hast ja wahrlich eine Ruhepause verdient, mein guter Giorgio. Und ich verordne dir ein paar Tage in deinem Haus in Arezzo. Fürs Erste sollst du wissen, dass ich sehr zufrieden bin. Nimm also meinen Dank. Du hast mir meine Tochter wiedergebracht. Du hast das Gemälde wiedergefunden, das eine Beleidigung meiner Familie ohnegleichen darstellt. Du hast den Dieb gefunden. Du hast mehrere Verschwörungen gegen das Herzogtum Toskana aufgedeckt. Die savonarolistischen Nonnen zur Vernunft gebracht. Einen Aufstand der neuen Giompi im Keim erstickt und sogar einen Mörder liquidiert, den mir meine Fuorusciti-Feinde geschickt haben. Denn ich bin mir sicher, dass man, wenn man ein bisschen an der Oberfläche der Verschwörung kratzt, ohne viel Mühe auf den Hundling Strozzi stößt. Dank deiner ist nun allseits bekannt, was der Preis dafür ist, meine Autorität herauszufordern. Es bleibt nur noch zu guter Letzt, den Mörder von Pontormo zu finden. Aber meine Meinung dazu steht fest. Ich bin der Überzeugung, dass es Bacchiacca ist. Alles deutet darauf hin.
Das war die 12. von 15 Folgen aus Laurent Binets Roman Perspektiven in der Übersetzung von Christian Wachinger. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Diese Lesung ist eine Koproduktion von MDR Kultur, HR2 Kultur und NDR Kultur 2025. Diese Folge können Sie nachhören bei uns im Internet und in der NDR Kultur App. Die gesamte Lesung gibt's in der ARD Audiothek.
Thank you. NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. In New York beginnt am Nachmittag die Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Zu dem größten diplomatischen Ereignis der Welt werden mehr als 140 Staats- und Regierungschefs erwartet. Bei der Debatte wird es vor allem um den Nahostkonflikt und das Ringen um eine Zwei-Staaten-Lösung gehen. Nach mehreren anderen Ländern wollen auch Frankreich und Belgien einen palästinensischen Staat anerkennen. Bundesaußenminister Wadephul erklärte zuletzt, dass eine Anerkennung Palästinas erst am Ende von Verhandlungen stehen könnte. Dies betonte auch der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter auf NDR Info.
Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt ja nach wie vor eine Zwei-Staaten-Lösung am Ende des Prozesses. Und jetzt erleben wir, wie zu Beginn eines möglichen Prozesses eine Anerkennung erfolgt, ohne einen auch fähigen Staat. Und das ist natürlich ein politischer Prozess und kein rechtlicher. Und das liegt an zwei Dingen. Einmal an